Grill. Deep left field. Mit Kevin, Lukas und mir sind die Bases geladen. Was noch fehlt? Ein richtiger Cleanup-Hitter. Willkommen als Vierter im Bunde. Moin, André.
Moin, moin. Freut mich, hier zu sein. Das dritte Mal inzwischen.
Ja, wenn man dreimal hier zu Gast ist, dann ist man offiziell auch Teil des Podcasts. Wir freuen uns sehr. Da darf ich auch für Lukas und Kevin, die sich gleich auch zu Wort melden können und dürfen, einmal für alle sprechen. Wir freuen uns sehr, dass du der Vierte bei uns im Bunde geworden bist.
Ja, ich freue mich auch. Also die letzten beiden Mal hat schon sehr viel Spaß gemacht und freue mich, mich jetzt ein bisschen besser vorzubereiten auf die Podcasts und ein Teil des Teams zu werden, auf jeden Fall.
Dann nehme ich auch mal kurz die andere mit ins Gespräch mit rein. Kevin, Lukas, moin, wie sieht's aus bei euch?
Hallo, es ist ziemlich warm.
Grüezi.
Ja, ich glaube, Kevin, wir sind ja eher im Westen Deutschlands unterwegs. Bei uns ist es gerade noch knallig heiß. Lukas und André, ihr im Norden, bei euch ist es gerade ein bisschen Weltuntergangsszenario.
Wir gehen gerade unter, genau.
Ja, so sieht es leider aus.
Ich glaube, wir würden sehr, sehr gerne mit euch tauschen wollen. André, aber kurz, ich meine, du warst ja schon zweimal Gast, aber stell dich nochmal sonst vielleicht nochmal ganz, ganz kurz der Community vor, damit die auch wissen, wer der Vierte hier im Bunde ist.
Ja, moin. Also ich bin André. Ich spiele mit Lukas zusammen bei den Hamburg Steelers. Bin seit 2013, 2014 auf jeden Fall sehr, sehr großer Baseball-Fan. Da hat mich mein Vater zugebracht. Der hat früher in den 80ern mal seinen eigenen Verein gegründet gehabt. Ich habe seine Sachen gefunden vor fast über 10 Jahren und habe mich da mal mit dem Ganzen beschäftigt. Seitdem bin ich da am Start. Seit 2 Jahren spiele ich jetzt auch selber, bin im Outfield tätig. Und den Rest werdet ihr dann kennenlernen, würde ich mal behaupten.
Und bekanntlich Fan der Chicago Cubs, richtig?
So sieht's aktuell leider aus, ja.
Du hast vorher schon gesagt, du willst nicht großartig über die Cubs sprechen, aber nimm uns mal kurz mit, wie steht's gerade aktuell um deine Cubs?
Es steht um die Cubs besser als um die White Sox, wo wir gleich nochmal zum Sprechen drauf kommen. Ja, ich weiß nicht, irgendwie ist der Wurm drin. Wir haben eigentlich gute Leute am Start, aber irgendwie, wir verlieren einfach zu viele Spiele mit einem Run-Unterschied. Unsere Pitcher starten sehr, sehr gut. Ich meine, wir haben mit Assad und Imanaga 2 der besten Pitcher der Liga aktuell auf dem Mount, aber unser Bullpen, der zerfällt leider hinten heraus ein bisschen und oben rein connecten die Bats leider nicht so, wie man das gerne hätte. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir das nach dem All-Star-Break alles so ein bisschen umdrehen werden und ich mal wieder Postseason-Baseball von den Cubs sehen.
Dann will ich dir, André, aber jetzt auch, zumindest nachdem du was über Negativem gesprochen hast, zumindest was Positiveres geben und wir starten mal direkt mit dem ersten Jingle. Du darfst nämlich jetzt einmal deinen Moment der Woche als Erster einmal küren. André, was war dein Moment der Woche?
Mein Moment der Woche, der ist sehr, sehr frisch. Heute Nacht hat nämlich Mackenzie Noel in seinem First At-Bat der MLB seinen ersten Homerun direkt geschlagen. Und nicht nur das, er hat vorher sogar noch, er hat den ersten Ball genommen. Der zweite Pitch war dann ein Strike, bei dem er nervös geschwungen hat und seine Keule direkt mal wieder in Dugout auf der Third-Base-Seite vernichtet hat. Hat sich dann kurz sortiert, seine Keule wieder geholt. Und dann schön einen aus dem Park gehauen. Und das muss ich sagen, Home Runs ist mein Lieblingsplay. Und er hat das direkt in seinem ersten At-Bat gemacht und damit willkommen in der Liga.
Geiles Gefühl, glaube ich, oder wenn du, sag ich mal, direkt in deinem ersten At-Bat direkt einen Home Run rausschlagst, ich glaube, da fällt dir erstmal direkt ein Stein vom Herzen, oder?
Ja, erst recht, wenn du da so nervös rangehst, wie er das wohl gesagt hat, und dann sogar noch deine Keule wegwirfst und dir denkst, oh Gott, das, ich meine, da gucken ja einige Leute zu, in Cleveland, da geht's ja auch gerade eigentlich ganz gut. So, die Leute wahrscheinlich alle sehr, sehr enthusiastisch, gucken sich das an, denken sich, na toll, jetzt wirft ihr die Keule weg, was kommt da jetzt? Und ja, was da kommt, ist super.
Lukas, wie viele At-Bats hast du gebraucht, bis du deinen ersten Home Run geschlagen hast?
Du fragst ihn jetzt, bis er die Keule weggeworfen
hat. Die Story hätte ich noch parat gehabt.
Dann nimm uns mit.
Die einfach erstmal, ja, genau. Ich habe in meinem ersten, ich glaube, es war kein Spiel, es war, glaube ich, das erste Training in Deutschland. Also, ich hatte ja so ein Auslandsjahr in Amerika gemacht, da halt in der Highschool Baseball gespielt und auch erst kennengelernt. Genau, erstes Training in Deutschland beim deutschen Team bei den Münster Cardinals. So, ne, die Leute da direkt, oh, der hat in Amerika gespielt und so, ein bisschen aus Joke, glaube ich. War auch gar nicht so schlecht, direkt irgendwie den ersten Ball mal getroffen. Ich glaube, das war so, wir haben so ein kleines Trainingsspiel gemacht oder so. Also Ball getroffen, Ball ins Spiel gebracht, aber die Keule dabei irgendwie nicht festgehalten und erstmal direkt ausgenockt.
Nein.
Das war die Story dazu. Genau. Aber danach kam kein Homerun leider.
Ja. Traurig. Kommt noch. Aber dann nimm uns zumindest mal mit, was dein Moment der Woche war. Da hast du bestimmt was zu liefern.
Genau, auf jeden Fall. Mein Moment der Woche ist Lazy LeMahieu. Und zwar geht es da um DJ LeMahieu von den New York Yankees. Im Spiel gegen die Mets am vergangenen Dienstag ist es, oder ja, steht es 9-7 für die Mets im achten Inning unten. Francisco Lindor ist up to bat. Und das heißt natürlich für die Yankees, ne, die müssen schnell aus dem Inning raus. Genau, und dann im nächsten Inning im neunten nochmal punkten. Aber DJ LeMahieu hatte da was dagegen. Und also ich nehme euch mal mit, wie das Play abgelaufen ist. Und zwar schlägt Lindor den Ball ziemlich lasch ja, Richtung Third Base. Der Ball rollt, beziehungsweise kullert, ist vielleicht besser ein besserer Begriff, circa so 10 Zentimeter von der Third Base entlang. Also eigentlich alles super easy. Der Ball war irgendwie 2 km/h gefühlt schnell. Und ja, eigentlich ein easy out für die Yankees an der Stelle. Aber LeMahieu nimmt das Ganze ein bisschen zu easy, trottet entspannt zum Ball, um diesen aufzunehmen und schnappt einfach mal mit seinem Handschuh am Ball vorbei. Super peinlicher Error an der Stelle. Der Ball ja, kullert weiter ins Left Field und Lindor ist damit easy safe an 2. Zwar ist daraus dann letztendlich kein Run entstanden. Die Mets haben das Spiel bekanntlich am Ende auch 9-7 gewonnen. Also der Spielstand blieb, so wie er war. Aber ihr wisst ja, ich habe so ein kleines Fable für Errors. Vielleicht auch, weil ich selber so viele mache in meinem eigenen Spiel. Und daher kann ich mich sehr gut mit dem Herrn LeMahieu identifizieren. Und daher ist es mein Moment der Woche gewesen.
Ja, es war sehr kurios, das auch mit anzusehen. Wir haben es ja auch auf Instagram hochgeladen. Also für alle, die dies jetzt nicht bildlich vor Augen haben, schaut mal bei uns bei Instagram. Ich glaube, das drittletzte Reel müsste es gewesen sein. Und da könnt ihr das sehen, was DJ LeMahieu da sprichwörtlich wirklich verbockt hat. Kevin, dein Moment der Woche und bitte kein Padres-Content.
Ich erspare euch das mal heute.
Aber danke.
Vielleicht mal an anderer Stelle. Also in der Rubrik Moment der Woche gibt es heute keinen Padres-Content von mir, sondern, ja, Moment ist ja eigentlich für mich immer nur so ein kleiner Zeitabschnitt. Das ist was Größeres nach meinem Empfinden, darum jetzt ein bisschen sentimentaler, das Comeback von Mad Max Scherzer ab bei den Texas Rangers. Sein erstes Spiel nach dem, ich glaube, Game 3 in der World Series letztes Jahr.
War er nicht vor der World Series sogar raus? Ich meine sogar vorher schon.
Ich lasse mich da auch gerne ins Besseren belehren. Ich meine, er hat in der World Series hat er noch einen Start gehabt, aber trotzdem eine sehr lange Zeitspanne, wenn wir jetzt an die letzte World Series schon zurückdenken. Und jetzt hatte er seinen ersten Start in dieser Saison gegen die Royals und hat solide gepitcht, 5 Innings pitched, 1 Hit, kein Run. Also welcome back, Mad Max. Und bei aller Liebe für die ganzen explosiven Rookies, die so auf der Pitching-Position in die MLB kommen, dürfen wir nicht die Veteranen vergessen, die über Jahre das Niveau halten, wie ein Scherzer und uns immer wieder begeistern. Also lasst ein bisschen Liebe für die Veteranen auf der Pitching-Position da.
Für den 67-jährigen Mad Max Scherzer. Aber ehrlich gesagt, vor seinem Spiel, ich habe gedacht, das geht in die Hose. Ich glaube, ich hatte auch mit dir geschrieben, Kevin, du warst, glaube ich, eher zuversichtlich, dass er das wohl abrocken wird, ne?
Ja, ich war positiv gestimmt, aber das vielleicht auch aus der Emotionalität heraus, weil ich das denen einfach noch gönne. Das ist ja so ein bisschen, ja, die Pitcher durchleben ja viele Verletzungen so in ihren Karrieren. Das zieht sich ja bei vielen so durch. Und dass die immer wieder zurückkommen und dann auf so einem hohen Niveau performen, wie manche von ihnen, finde ich absolut outstanding.
Absolut. Und emotionsreich war auch mein Moment der Woche definitiv. Ich gebe euch mal so ein bisschen scheibchenweise die Informationen durch, weil wenn ich das Spiel jetzt erstmal sage, werdet ihr euch denken, okay, da kann eigentlich nicht viel passieren. Das war nämlich die Serie der Nationals gegen die Rockies am Wochenende. Also definitiv keine Serie, die man sich anschauen muss, außer man ist Fan von den Nationals oder von den Rockies. Aber das Spiel hatte, oder alle Spiele hatten richtig, richtig viel Action drin. Spiel 1 ist 11-5 für die Nationals ausgegangen. Das ganze Spiel hatte 30 Hits, 54 Total Bases, 5 Home Runs und 16 Runs insgesamt. Und ja, mein Moment der Woche kommt dann aus Spiel 2. Es gab wieder 5 Home Runs, 23 Hits, 39 Total Bases. Und die Rockies führten dann bis ins fünfte Inning mit 4-2. Nach 7 Innings stand es dann 5-5. Und nach 9 Innings, oder vor dem unteren 9. Inning, stand es dann 7-6 für die Nationals. Und die Rockies hatten dann Nachschlagrecht. Und die Nationals haben dann extra Kyle Finnegan als Closer auf den Mount gebracht. 32 Jahre alt ist Finnegan und seit 2020 bei den Nationals. Brandon Doyle brachte dann mit seinem RBI-Single erstmal den Ausgleich und die Bases waren dann geladen. 9. Inning, wildes Spiel wieder, 7-7, wir haben noch kein Out und wie gesagt, Bases waren geladen. Ryan McMahonen, Nummer 3 im Lineup der Rockies, war dann dran. Wir haben Full Count und was passiert? Finnegan mit einer Pitch Clock Violation und wir hatten wie gesagt Bases loaded. Damit hatten wir den ersten Walk-off-Win eines Teams seit Einführung der Pitch-Clock. Also das war ein sehr verrücktes Ende eines Spiels. Hat das irgendjemand von euch zufällig gesehen?
Ich habe nur das Reel auf Instagram gesehen dazu.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich habe es, glaube ich, auch irgendwie so in meiner Timeline. Heißt es bei Insta Timeline? Ich weiß gar nicht. Da habe ich es jedenfalls am Vorbeigehen sozusagen gesehen, aber... Ja, jetzt nicht so aktiv verfolgt.
Aber nee, ich habe es auch nicht gesehen.
Wenn so ein Spiel zu Ende geht, ey, das ist schon echt krass bitter. Also, und wie gesagt, seit Pitch-Clock-Einführung war es jetzt der erste Walk-Off-Win durch eine Pitch-Clock-Violation. Also von daher war es wirklich ein Unikat, was man da sehen konnte. Ja, 4 Momente der Woche. Es war eine sehr, sehr geile Baseball-Woche, wie ich fand. Und bevor wir sonst auch mal auf die Serien zu sprechen kommen, die wir auch empfohlen haben, oder auch gerade die Subway-Series, die jetzt heute Nacht vorbeigegangen ist, wollen wir auch so ein bisschen die Fragen der Community aufgreifen. Wir haben es schon mehrfach gesagt, schreibt uns, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu irgendwelchen Spielzählen oder allgemeine, generelle Fragen, schreibt uns gerne über Discord, über Instagram an und wir versuchen das Ganze dann in unserem Podcast zu beantworten. Und wir haben eine Frage über Instagram bekommen. Was sei denn wohl ein Intentional Walk? So gesehen zweimal beim Spiel der Guggenberger Legionäre am vergangenen Wochenende. Wem von euch darf ich diese Frage rübergeben, dass er die beantwortet?
Ich nominiere mal André, das ist der Experte.
Dann nehmen wir André als unser
Experte. Also ein Intentional Walk... Früher war das sogar so, dass man dann 4 Balls werfen musste. Die hat man aber sehr, sehr weit außen geworfen, damit der Runner bewusst auf Base gelassen wird. Oder also der Schlagmann bewusst auf Base gelassen wird. Heute kann der Manager einfach sagen, hey, wir machen Intentional Walk, danach auf die erste Base vorrücken. Und das hat meistens die Gründe, dass man einen Double Player zwingen will oder man will halt einen großen Schlagmann umgehen. Also wenn du jetzt einen Aaron Judge am Schlag hast irgendwie und du hast sowieso schon 2 und 3 besetzt, dass der vielleicht 3 Runs nach Hause holt, ist relativ wahrscheinlich, aber ich weiß gar nicht, wer nach Judge gerade schlägt, aber sagen wir mal, da kommt ein Volpe, der vielleicht nicht ganz so gefährlich ist aktuell, dann lässt du Judge auf die Base, hast Bases loaded und du hast an jeder Base dann ein Play, das ist meistens der Hintergrund. Aber
ist das,
habt ihr noch was zu ergänzen?
Ich wollte gerade fragen an Kevin, ist das immer von Erfolg gekrönt, diese Idee?
Ja, ich wollte gerade schon einschreiten. Also André hat das super erklärt. Wer sich das angucken möchte, was es genau heißt, kann sich da das erste Spiel der Washington-San Diego Series angucken. Da haben sich die Nationals nämlich dazu entschieden, in den Extra-Innings Arraez zu walken, weil er ja, glaube ich, er führt die MLB in Hits an. Blöd war nur, dass nach Arraez Hofer der nächste Schlagmann ist und direkt mit einem Walk-off-Home-Run geantwortet hat.
So kann das also auch mal zurückkommen. Aber grundsätzlich, André, vollkommen richtig erklärt und gut erklärt. Oder nennt mir einmal einen Spieler eventuell, bei dem ihr einen Intentional Walk nehmen würdet, also wo ihr sagt, komm, geh auf die First Base. In der aktuellen Phase.
Judge.
Gehe ich mit.
Ja, Judge ist stark. Ich muss gestehen, ich glaube, bei mir wäre auch Ohtani weit vorne. Einfach durch den Schlagdurchschnitt. Ich meine, der kommt halt fast immer auf Base gefühlt, einfach.
Ja, Ohtani oder, also ich habe halt durch meine Bubble denke ich natürlich erst an meine Phillies. Bryce Harper.
Es war klar.
Auf den würde ich auch nicht werfen wollen.
Es war klar, ich wusste, dass es kommt. Ich hätte es vorher schon aufschreiben können, aber.
Ja, ich würde auch nicht wollen, ey, dann bin ich da ein Pitcher, ne? Und werf den da einen, den er weg raushaut und dann macht er seinen Zockerjubel, Alter. Da habe ich gar keinen Bock drauf.
Weil ich da ja gestehen muss, Lukas, ich dieses Battle finde ich echt ganz geil. Also ich als Pitcher würde da eher rangehen und sagen, der setzt sich auf jeden Fall wieder ein.
So. Ja, muss man mit umgehen mit der Situation, definitiv.
Oh, auf jeden Fall.
Die nächste Frage, die wir bekommen haben, die ist, glaube ich, nicht so schnell zu beantworten, weil da steckt vieles hinter. Und zwar haben wir von New Max auf Discord die Frage bekommen. Sein Sohn ist Chicago White Sox Fan und der möchte ganz gerne wissen, wie die Zukunft der Chicago White Sox aussehen könnte. Und ich glaube, es macht Sinn, das Ganze so ein bisschen chronologisch mal durchzugehen. Wo stehen eigentlich die White Sox aktuell? Von wo kommen sie? Also wie ist es in den letzten Jahren gelaufen? Und dann letzten Endes zum Schluss, wie könnte es denn eigentlich die nächsten Jahre weiterlaufen? Deswegen, Lukas, mal an dich. Wo stehen die White Sox aktuell?
Das ist, habe ich jetzt die Aufgabe der Überbringung der schlechten Nachrichten.
Ja.
Die White Sox stehen sehr, sehr weit unten. Haben einen Rekord aktuell von 21-61 und ein Run Differential von minus 172. Und ja, das ist alles andere als gut. Das sind die schlechtesten Werte aktuell in der ganzen MLB. Und vor allen Dingen auswärts sieht es nochmal extra schlecht aus. Gerade mal 8 Siege und ganze unglaubliche 33 Niederlagen für die White Sox. Könnte besser sein, würde ich sagen.
Könnte definitiv besser sein. Und besser ist es, glaube ich, auch in der Vergangenheit gelaufen. Und Kevin, von wo kommen eigentlich die Chicago White Sox? Wie ist es in den letzten Jahren dort gelaufen?
Ja, die letzten Saisons waren gar nicht so verkehrt, sage ich mal. Wenn man jetzt vom aktuellen Stand ausgeht, ne? Seit 2014 hatten die 3 Saisons mit 500 oder besser. 2021 die beste Saison mit 93-69 Siegen. Und 2022 einmal genau paré, 81-81. Und dann 2023 der Trend, der sich jetzt schon fortsetzt, 61-101. Also da sieht man ja auch einen ganz klaren Verlauf, einen Trend in der Entwicklung, der jetzt nicht gerade für die White Sox spricht.
Absolut nicht. Und das, wie gesagt, kann dieses Jahr dann gekrönt werden, dass es eine oder mit einer der schlechtesten MLB-Saisons ever wird. Aber man erkennt den Verlauf. Du hast es gesagt, Kevin, nur André, an dich vielleicht die Frage, wie konnte es denn eigentlich so weit kommen? Warum sind die Chicago White Sox das Konkurrenzteam aus deiner Stadt, warum sind die aktuell da, wo sie aktuell stehen?
Also ich würde mal sagen, großes Problem ist auf jeden Fall der Eigentümer, der Owner, der es einfach nicht einsieht, unbedingt noch mehr Geld in das Team zu investieren. Der hat lieber eine schlechte Saison und dafür schließt aber mit einer positiven finanziellen Bilanz ab, als zu investieren und dann möglicherweise Minus zu machen. Und so kriegst du halt einen Club einfach nicht voran. Außerdem ist auch Umzug geplant und neues Stadion soll in South Loop in Chicago gebaut werden. Von daher, ja, der Owner ist momentan nicht wirklich bereit, irgendwie das Team richtig voranzubringen und lässt natürlich auch ein bisschen die Fangemeinschaft hängen. Und ich weiß nicht, ob ihr Videos gesehen habt von der Attendance, also wie das Stadion aktuell aussieht, aber da sind leider nicht viele Leute im Stadion, die sich aktuell den Verein angucken und die das supporten wollen.
Verständlich, und es erinnert so ein bisschen an die Oakland Athletics, oder?
Voll. Gehe ich voll mit. Du hast auch gesagt, das ist eigentlich eine lange Geschichte mit den White Sox, aber ich muss sagen, das ist eigentlich relativ kurz. Die sollen es einfach genauso wie die Ace machen. So, oder ansonsten, Tipp von mir, konvertier einfach zu den Cubs. Auch wenn wir schlecht spielen. Wir spielen nicht unbedingt besser als die White Sox. Lass mich ausreden. Wir spielen vielleicht nicht unbedingt besser, aber die Laune ist gut. Das Stadion ist trotzdem voll. Wir haben trotzdem im Schnitt unsere 38.000 Leute im Stadion und wir haben trotzdem eine gute Zeit. Ja. So, und das ist doch auch was wert.
Aber was meintest du denn jetzt mit, die sollen es genauso machen wie die Ace, also relocaten oder?
Relocaten und vor allem auch vielleicht mal ein Rebuild antreten und halt auch sagen, okay, irgendwie aktuell geht's halt einfach nicht weiter und doch mal gucken, ob man das System nicht doch von noch weiter unten irgendwie mal anfassen muss und eher am Fundament arbeiten. So, weil ich meine, die haben ja ein paar Faces of the Franchise gehabt, aber wer ist denn aktuell in Chicago bei den White Sox? So, da ist ja, ich meine, du hast da einen Crochet aktuell, der im Pitchen ganz, ganz gut ist. Und sowas, aber dahinter kommt ja fast nichts mehr. Und auch Robert Jr. sind ja gerade die Trade-Rumors stark am Kochen. Irgendwie. Tim Anderson war in den letzten Jahren da. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wo der hingegangen ist, aber ich glaube, der ist ja auch nicht mehr in Chicago, richtig? Seattle? Oder kann das sein? Ist er in Seattle? Wow, viel leere Gesichter hier gerade.
Kevin, möchtest du sonst kurz den Review-Typen übernehmen und mal gucken, wo er aktuell spielt?
Er ist bei den Marlins, Leute, natürlich. Weiß ich doch.
Beim nächsten schlechten
Team. Du musst doch was Blaues. Also.
Aber André, um nochmal auf deinen Take gerade einzugehen, du hast gerade schon Crochet und Robert Jr. angesprochen und den Trade Rumors. Ist das letzten Endes die Chance aktuell für den Chicago White Sox, den Rebuild zu starten, die beiden abzugeben, gutes Value zu bekommen, um idealerweise gute Rookies zu bekommen, die dann natürlich irgendwie zeitnah auch in die MLB es schaffen können?
Ich denke schon, weil ich meine, also das Farmsystem der White Sox sieht ja nicht mehr unbedingt schlecht aus. Ich meine, wir haben da einen Colson Montgomery aktuell, einen Shortstop, der ist, muss ich kurz nachgucken, Nummer 10 Prospect der MLB. Und generell, da schlummern ein paar Talente auf jeden Fall. Also das könnte schon eine Sache sein. Erstmal noch ein bisschen Geld einfahren, irgendwie ein bisschen, vielleicht holt man sich ja doch noch das eine oder andere Gesicht. Oder, ich meine, Kevin hat das vorhin schon so schön gesagt mit Thema Veteran. Vielleicht holt man sich einfach ein paar Erfahrene, die halt genau diese jungen Spieler anleiten, die so ein bisschen anführen und denen halt irgendwie so ein bisschen zeigen, hey, das hier ist the show, so funktioniert das hier und dass man von da dann irgendwie weitergeht. Aber das ist, glaube ich, besser als den aktuellen Modus zu fahren mit, ja, naja, dann kommen halt nicht so viele Leute, aber es passt trotzdem irgendwie, weil es scheint ja nicht zu passen.
Ich muss sagen, um da direkt mal anzuknüpfen, ich finde die White Sox, auch wenn sie sich natürlich in einer sehr schlechten Situation gerade befinden, ist sie trotzdem ziemlich spannend für mich, so als objektiver Zuschauer. Du hast gesagt, sie sollen sich am besten relocaten. Das machen sie jetzt, ja. Sie machen ja ein Relocate Light 2030 in South Loop. Und das sind, auch wenn das jetzt natürlich distanztechnisch kein großer Unterschied ist, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Chicago wart oder bin ich der Einzige?
Leider noch nicht.
In Chicago sind das Welten von der also von der tieferen South Side hin nach South Loop. Das gibt ein ganz anderes Ambiente, das gibt ein ganz anderes Feeling für die Attendance. Und das sorgt, glaube ich, auch unabhängig von erstmal von der Entwicklung des Teams für mehr Personen im Ballpark. Und das ist erstmal grundsätzlich für mich ein richtiger Gedanke, dass man, auch wenn es ja immer gesagt wird, dass es sicher ist, dass man nochmal einen Schritt in eine größere Sicherheit geht und den Familien wieder ein bisschen mehr Baseball bieten kann in Chicago Süden.
Okay. Ah, aber Kevin, meinst du mehr Leute im Ballpark bedeuten gleichzeitig, also das ist ja...
Nein, ich meine nur, das ist der erste spannende Punkt für mich, weil sie ja so eine Relocation anstreben und das machen ja auch andere Chicago-Teams innerhalb Chicagos. Ich glaube, die Bears setzen sich jetzt auch intensiv damit auseinander, ein neues Stadion zu bauen. Die sind auch relativ südlich zu verorten. Also man kann sich Chicago, ich kann das einmal relativ bildlich erklären, man stellt sich Chicago wie so ein hochgezogener Kreis vor und in der Mitte geht ein Highway durch. Und alles südlich des Highways ist besser, ja, mit Vorsicht zu genießen. Und je weiter es südlich dieses Highways ist, desto weniger will man da eigentlich hin. Und die White Sox sind nun mal die Southsider, sie sind weit südlich des Highways, haben da ihren Ursprung, aber das passt nicht mehr den aktuellen Charakter für mich, den Baseballer, den Sport hat, in Richtung Familienevent etc. Man will da keine Gedanken in Richtung Sicherheit verschwenden, ob ich da sicher mit der Bahn hinfahren kann, ob ich sicher um Stadion bin. Also es ist ja immer noch, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, letztes Jahr in der Saison wurden, glaube ich, zwei Frauen in den Stands bei den White Sox angeschossen.
Ja, stimmt.
Ich habe extra noch mal im Vorfeld zu dieser Folge, habe ich noch mal recherchiert. Der Fall ist bis heute nicht geklärt, wo diese Schüsse herkamen. Generell komische Geschichte. Weiß keiner, wie das passiert ist. Heißt ja jetzt auch nicht zwangsläufig, dass es immer gefährlich ist. Aber ich möchte in keinem Ballpark, wo sowas passiert.
Darf ich kurz reingrätschen, Kevin?
Ja.
Um hier meinen Freund Lukas als Phillies-Fan. Letzte Saison Phillies. Gab es auch eine Frau, die als, du darfst ja so Tiere teilweise mitnehmen ins Flugzeug, die dich unterstützen, die dir die Angst nehmen. Und ins Phillies Ballpark wollte jemand ein Krokodil mit reinnehmen. Das ist auch sehr kurios.
Würde ich auch so machen.
Ist abgelehnt worden tatsächlich, aber auf die Idee musste erstmal kommen.
Dann ist man mit dem Krokodil, der muss mit rein.
Aber das war ein Phillies-Fan aus Florida oder
wieso hat er ein Hauskrokodil? Ja, keine Ahnung, wo er das Ding hat, aber es ist eine sehr, sehr kuriose Story auf jeden Fall. Aber nochmal vielleicht, um auf die White Sox wieder zurückzukommen. Wir wollen ja natürlich dem Sohn von unserem Hörer letzten Endes mit einer positiven Stimmung wieder rausgehen aus dieser Frage. Also jetzt haben ja eigentlich die Chicago White Sox die Chance, wenn man halt Crochet, der aktuell wirklich sehr, sehr stark unterwegs ist, und Robert Jr. auch gut unterwegs ist, natürlich auch mit Verletzungen zu tun hatte. Wenn man die tradet, dafür guten Value bekommt, zusätzlich unter dem Aspekt, dass man sich mehr an die Stadtmitte heran zentriert, könnte man, wenn man das Ganze gut angeht, weil das Farmsystem auch wirklich sehr, sehr gut ist, eventuell rumreißen, aber natürlich steht letzten Endes ein Owner dort, der sagt, ich gebe für Verlängerung und für gute Spieler nicht mehr als 100 Millionen Dollar aus. Ich glaube, der Owner ist derzeit das größte Problem, uns runterzubrechen, richtig?
Ja, das ist
der. Da würde ich mitgehen.
Bremsklotz einfach. Grundsätzlich finde ich jetzt auch spannend, ob die White Sox einen Trade eintüten können. Also ja, die zwei Eisen im Feuer haben, die wir jetzt schon mehrfach genannt haben. Für mich, weil das Farmsystem der White Sox eigentlich in der Breite relativ gut aufgestellt ist im Vergleich zu den anderen, fände ich es wichtig, am White Sox-Stelle jetzt mit einem Trade zumindest ein High Prospect zu bekommen, also einem wirklich guten. Und da muss man einfach hoffen. Ich habe gehört, dass die Westküste relativ interessiert sein soll an beiden Spielern, am Pitcher. Da muss man einfach hoffen, dass die ja sehr desperate sind in den Trade Talks und da vielleicht auch mehr geben, als sie gerade wollen. Aber das muss der Weg sein. Also muss hart verhandelt werden. Man braucht einen Top Prospect und dann kann man gucken. Also ich habe es euch ja auch vorher gesagt, mein Ziel für die White Sox wäre, ab 2030 mit dem neuen Stadion wettbewerbsfähig zu sein, also plus ab 500 aufwärts in die Saison zu gehen. Und ich glaube, auf Grundlage des Farmsystems, wenn man die Zeit bis 30 mit Rollenspielern überbrückt, mit Veteranen, die Rookies mitnehmen, ist das durchaus möglich. Jetzt natürlich dann hinten raus, wenn man den letzten Schritt gehen will mit dieser Begrenzung auf 100 Millionen, dann auch wieder irgendwo ein Stück weit unwahrscheinlich, dass sie den großen Sprung schaffen. Aber vielleicht entsteht ja auch ein Umdenken, wenn man das Prinzip fast 30, 40 Jahre durchzieht, dann wird so schnell kein Umdenken entstehen.
Also ich habe noch einen Take zu dem Owner und seiner ja, Salary Cap letztendlich. Ich weiß gar nicht mal, also natürlich ist das blöd, dass er nichts in die Hand nehmen will, um irgendwie das Team zu verstärken, aber es gibt ja den schönen Spruch aus dem Fußball, Geld schießt auch keine Tore. Also ich weiß nicht, ob das so der einzige Dealbreaker aktuell ist. Also damit abgeschlossen, das einfach nur als Take zum Nachdenken. Zu den Trades, also ich würde es genauso machen, ich würde auch aufs Farmsystem setzen und das Pferd von hinten aufrollen sozusagen. Ich habe ein bisschen was gelesen, dass die Phillies an Robert Jr. interessiert sein sollen. Das würde ich sehr gerne sehen, ehrlich gesagt, auch wenn er Verletzungsprobleme hat. Und so würde ich es tatsächlich einfach als Manager, als Owner auch machen und versuchen, mir da ein, zwei gute Prospects zu sichern. Von den Phillies im Team, die vielleicht gar nicht mal so auf die Prospects aktuell angewiesen sind, weil man eh schon ein geiles Team hat.
Finde ich an sich einen sehr interessanten Gedanken. Oder darf ich noch ganz kurz direkt was zu Lukas sagen? Wenn man, wir haben es auch im Vorfeld recherchiert, Payroll, White Sox, Platz 18 der Liga. Das heißt, selbst wenn sie nicht viel investieren wollen oder investieren, performen sie ja schlechter, als sie bezahlt werden. Gerade weil sie ja fast in jeder Statistik, die wir hier aufgezählt haben oder aufgeführt haben, am Ende sind, beziehungsweise das Ende der MLB sind.
Also der HSV des Baseballs.
Ungefähr. Nur, dass es halt für den Baseball keine zweite Liga gibt, in dem Sinne, wo man solche Teams dann gut machen kann. Aber da wirst du wahrscheinlich recht haben, dass das nicht der schlussendliche Dealbreaker ist, sondern sich erstmal darauf konzentrieren muss, ja, preis-leistungstechnisch normal zu performen. Und das wäre ja von dem Punkt, wo sie sich aktuell befinden, zu einem Team, das so zwischen Platz 15 und 20 zu verorten ist, das wäre ja erstmal schon ein großer Schritt.
Also vielleicht, um das ganze Thema mal abzurunden. So, ich glaube, Dealbreaker ist das nicht unbedingt, aber ich meine, wenn du halt als Spieler in ein leeres Stadion gehst, so ob du dann Lust hast zu performen, irgendwie, wenn da keine Stimmung ist oder so, das kann man, glaube ich, keinen so richtig verübeln. Trotzdem sind sie Profis, sollten anders reagieren. Ich glaube und ich hoffe einfach für die White Sox, dass da wirklich ein bisschen was passiert, ein paar Trades passieren, dass so Chancen, so Leute wie Montgomery zum Beispiel vielleicht die Saison auch noch Chancen bekommen, sich nochmal zeigen können irgendwie in der MLB. Und ich glaube, dass wir von den White Sox auch noch ein bisschen schönen Ball sehen werden dieses Jahr. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass sie den Negativrekord von den Tigers brechen werden. Das hoffe ich zumindest nicht für die White Sox. Und ich glaube, wie gesagt, dass man muss dann das Fundament, und wenn das Fundament wieder stimmt, dann kommen wieder Leute in den Ballpark. Wenn man da ein bisschen woanders sich positioniert, dann geht das wieder voran. Und dann kann man auch mit einer, was war das jetzt, Platz 18 in der Payroll, kann man dann trotzdem was reißen. So, wenn man, da hat man junge Spieler, hat ein gutes Team irgendwie. Ich glaube, 2030, das klingt jetzt so weit weg, aber ich glaube nicht, dass wir bis 2030 warten müssen, bis wir wieder guten Ball von den White Sox sehen. Ich glaube, so würde ich stehen lassen, ehrlich gesagt.
Guten Baseball sehen wir auf jeden Fall auch bei den Braves und bei den Yankees aktuell, um das Thema Chicago White Sox damit abzuschließen. Am Wochenende, wir haben euch die Serie empfohlen, die Braves gegen die Yankees, und wir haben ja letztes Mal schon ausführlich darüber gesprochen, dass wir recht häufig die Yankees dabei haben. Verständlicherweise, beziehungsweise dieses Wochenende oder letztes Wochenende haben die Yankees nicht ganz so gezündet und sind gerade generell in so einem kleineren Slump drin. Die Braves haben nämlich die Serie 2-1 gewonnen. Spiel 1 ging recht deutlich mit 8-1 an die Braves. Und Spiel 2 haben dann die Yankees 8-3 gewonnen. Und das dritte Spiel haben dann die Braves mit 3-1 wieder gewonnen. Ja, Yankees Serienniederlage hatte allerdings keinerlei großen Auswirkungen, da parallel nämlich am Wochenende die Orioles von den Astros gesweept worden sind. Die Braves allerdings halten natürlich damit Abstand zu den Nationals und zu den Mets und zeigen, dass man weiterhin gegen die Big Dogs mithalten kann, weil man natürlich gegen die Phillies so ein bisschen jetzt auch abgefallen ist. Und die zweite Serie, Kevin, du darfst wieder ein bisschen Padres-Content liefern, weil fast hätte ich hier auf mein Soundboard nochmal wieder den Besen schwingen müssen, aber zumindest haben die Brewers das Ganze nochmal retten können aus meiner Sicht. Was kannst du zu der Serie sagen?
Ganz genau, wir hatten ja die 4-Spiele-Serie Brewers at Padres am Wochenende. Und wie ich es predicted habe, um es an der Stelle nochmal zu sagen, gewinnen die Padres die Serie 3-1. Insgesamt waren das 4 spannende und enge Spiele. Die Padres gewinnen Spiel 1 7-6, Spiel 2 9-5, Spiel 3 6-4. Und am Ende verhindern die Brewers, wie du schon gesagt hast, den Sweep mit einem 6-2. Ja, das war die typische Padres-Achterbahnfahrt. Beim Ostküstentrip ging es runter und jetzt ging es mal wieder hoch. Haben jetzt ihren Schwung mitgenommen, haben die Nationals gesweept. Also da wäre der Besen eigentlich jetzt angebracht.
Nein, kriegst du nicht.
Nein, kriege ich nicht. Okay, dann mache ich weiter. Die Brewers haben den Rückschlag an der Westküste allerdings gut weggesteckt und haben auch in der darauffolgenden Series gegen die Rangers den Sweep geholt.
Bleibt noch eine Serie, die wir empfohlen haben. Und André, dafür lohnt es sich schon, dass wir dich jetzt hier mit dabei haben als Cubs-Fan. Mets gegen Cubs. Was kannst du uns dazu sagen?
Ja, ich freue mich, dass ich berichten darf. Ich freue mich aber nicht über das, was ich berichten darf. Ja, Mets versus Cubs, 2-1 für die Mets, so wie das die Community auch vorhergesagt hat. Spiel 1, 11-1 für die Mets. Imanaga ist leider zusammengebrochen im 3 Innings, 11 Hits, 10 Runs. Möchte nicht weiter drüber reden, war schlecht, war einfach schlecht. So, Spiel 2 haben wir dann das Ruder ein bisschen rumgerissen. Und das ist das, was ich vorhin auch so ein bisschen gesagt habe bei den Cubs. So, wenn es funktioniert, dann ist das eigentlich ein Top-Ball-Club momentan. Zweites Spiel 1-8 geholt. War echt, da waren schöne Aktionen dabei auf jeden Fall. Hep hat, das ist mein Lieblingsspiel übrigens, hat performt. Morell hat performt. Swanson, da war eigentlich alles mit dabei. Crow Armstrong, unser Rookie, noch mit einem RBI Triple, hat damit auch 5-0 gestellt zwischenzeitlich und Taillon. Wenn das Pitching dann mal funktioniert, in 7 Innings 10 Ks rausgehauen und Spiel 3 leider dann wieder genau das Gegenteil, 5-2 für die Mets. Severino auf der Seite von den Mets, sehr, sehr gut gepitcht, aber einfach da war nichts zu holen, kein Land in Sicht, das wollte ich sagen. Morell hat noch einen Two-Run-Home-Run geschlagen, aber auch das hat dann im 7. Inning nicht mehr gereicht, um irgendwie die Rally-Caps aufzusetzen. Ja, die Mets sind seit der London-Series irgendwie, die spielen guten Baseball, kann man nichts anderes sagen. Und die Cubs, wie gesagt, wir lassen jetzt mal bis zum All-Star-Break runterkommen, sortieren uns und dann greifen wir an. Und dann wird das was.
Ich glaube, die Cubs wären bereit für einen London-Trip, oder?
Ja, waren sie ja letztes Jahr wieder. Schon.
Ich wollte auch gerade sagen, London-Effekt bei den Mets anscheinend.
Ich glaube, die Cubs brauchen mehr als die London-Series. Aber wir kommen dahin. Wie gesagt, ich will jetzt gar nicht so negativ klingen. Wir kommen dahin.
Nee, André, komm, ich erlöse dich mal. Und danke. Komm so ein bisschen auf das zu sprechen, was diese Woche passiert ist. Und zwar haben wir eine weitere Rivalry, schwieriges Wort, gesehen. Und zwar, ich habe es gerade schon in meinem Moment der Woche ein bisschen aufgegriffen, die Subway Series der Mets gegen die Yankees. Und das waren, ja, allesamt spannende Spiele, fand ich. Spiel 1 konnten die Mets für sich entscheiden mit einem 9-7-Sieg. Das war das Spiel, wo LeMahieu seine Total Performance an der Third Base hatte. Cole ist in dem Spiel der erste Yankee seit 58 Jahren gewesen, der 4 Home Runs abgegeben hat und keinen Strikeout geschafft hat. Das heißt, es lief nicht nur in der Defense im Feld nicht ganz rund, sondern auch beim Pitching. Im 6. Innings stand sogar zwischenzeitlich 9-1 für die Mets. Und durch ein Grand Slam schafften die Yankees dann noch auf 9-7 zu verkürzen. Aber es reichte dann doch nicht. Und Spiel 2 haben die Mets sogar 12-2 für sich entschieden. Damit sind die Mets jetzt wieder über 500 im Rekord. Und wie gesagt, London-Effekt, die Mets seit den London Series Games wie ausgetauscht, haben seitdem keine Serie mehr komplett verloren und sind 8-2 in den letzten 10 Spielen. Also damit wieder im Rennen für die Wildcard.
Definitiv, und ich darf einmal den Besen schwingen, weil damit haben die Mets die Yankees gesweept. Kevin, ich habe ihn dir gerade verwehrt, aber den Mets gebe ich's, weil, wie gesagt, die sind jetzt gerade aktuell richtig, richtig, richtig heiß unterwegs. Und vor der Serie oder beziehungsweise vor London hast du es ja auch ein bisschen so angeteasert, dass das so einen Effekt geben kann. Und es ist jetzt aus Sicht der Mets glücklicherweise genauso eingetreten.
Ja, ich weiß nicht, ob es der London-Effekt ist oder der Effekt von Grimace. Eins von beiden.
Von beiden auf jeden Fall. Oder eine Mischung aus beiden tatsächlich.
Ja, oder beides zusammen. Habt ihr das jetzt gesehen? Zufällig bei Insta oder in dem Conceded Game, dass jemand in den Stands jetzt auch dieses Grimace-Kostüm hat und die Leute anhypt. Das ist überragend. Ach,
das ist dieser lila Typ, ne? Oder?
Ja.
Von McDonald's hast du gesagt, glaube ich, letzte Mal.
Ja, genau. Das ist irgendeine Figur von McDonald's.
Hey, spannend. If it works, it works.
Ob da nicht irgendwie ein Marketing-Stunt hintersteckt, ich weiß ja nicht.
Spannend, wie das auf jeden Fall weitergeht. Und
Niklas, schon mal, bevor wir weitermachen, ich möchte noch mal kurz die Tabelle hören von unserem kleinen Tippspiel. Kannst du die noch mal vorlesen?
Nee, die kann ich nicht vorlesen. Ich weiß nicht.
Kein Problem, dann mache ich das. Also, auf Platz, wo fange ich an? Ich fange mal einfach bei Platz 2 an. Auf Platz 2 steht Kevin aktuell. Auf Platz 3 ihr, also die Community mit 12 Punkten, Kevin übrigens 14 Punkte. Jetzt muss ich kurz überlegen, was mache ich als erstes. Am Platz 1, überraschenderweise, Trommelwirbel bitte, Niklas. Ich. 19 Punkte, Jungs, was ist da los? Ja, und letzter Platz, Niklas, 11 Punkte.
You have made me very angry. Very angry indeed.
Das kann ich dazu noch sagen. Aber bis zum All-Star-Game ist ja zum Glück noch ein bisschen hin. Von daher habe ich noch immer noch die Möglichkeit, das Feld von hinten aufzurollen. Und kommen wir aber sonst mal wieder darauf zu sprechen, was eigentlich die letzte Woche oder diese Woche in der MLB passiert ist. Weil es ist ein bisschen wieder ordentlich was passiert, worüber wir sprechen können. Und zwar nämlich Paul Goldschmidt von den Cardinals hat seinen 350. Home Run geschlagen. Goldie ist damit der 100. Spieler in der MLB mit 350 und mehr Home Runs. Sein 350. Home Run gelang ihm am Samstag im Spiel gegen die San Francisco Giants. Und die Serie Cardinals gegen Giants wurde Donnerstagnacht, also letzte Woche Donnerstagnacht, im Wrigley Field eröffnet, worüber wir, Kevin und ich, letzte Woche ja auch gesprochen hatten. Durch den Tod von Willie Mays war es natürlich eine sehr, sehr emotionale Zeremonie. Die Cardinals gewannen das erste Spiel im ältesten Ballpark Amerikas mit 6-5. Historisch war auch das erste Triple der Saison, denn letztmalig gab es ein 1-3-5-Triple 1929. Den Phillies gelang dies am Montag gegen die Detroit Tigers. Und wen gelang dieses Triple 1929? Genau den Detroit Tigers. Aaron Judge, vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, ist der erste MLB-Spieler mit 30 Home Runs diese Saison. 30 Home Runs nach 82 Spielen ist genau der gleiche Wert wie in seiner Rekordsaison 2022 mit 62 Home Runs. Und leider haben wir den nächsten Pitcher, der eine Tommy John Surgery braucht. Patrick Sandoval von den Angels hat es leider erwischt und fällt damit für den Rest der Saison aus.
Ja, und erwischt wurde auch Edwin Diaz, und zwar mit Sticky Stuff. Er wurde jetzt für 10 Spiele gesperrt. Seit der Regeleinführung 2021 wurden 8 Pitcher dafür ejected. Und die Mets sind dabei in dieser Liste gleich mit 3 Pitchern. Das ist eine erstaunliche Bilanz. Baseball und Softball wird in Los Angeles 2028 endlich wieder olympisch. Das Stadion für das Softball-Turnier wurde nun bekannt gegeben. Der Devon Park in Oklahoma City. Fun Fact, das Stadion steht mehr als 2000 Kilometer vom Austragungsort in Los Angeles entfernt. Das Stadion für die Baseballspiele steht noch nicht fest. Zuerst war das Stadium der Angels noch mit im Rennen, doch nun deutet alles auf das Dodger Stadium hin. Apropos internationaler Baseball, die Baseball-Europameisterschaft kommt 2027 nach Deutschland, genauer gesagt nach Regensburg. Die letzte Europameisterschaft fand 2019 in Bonn statt. Und nochmal von Europa zurück nach Nordamerika, aber diesmal nicht in die MLB, obwohl die Person, über die wir jetzt sprechen, dorthin zurück will. Trevor Bauer, dieser spielt nämlich mittlerweile in Mexiko und hat dort mit schlappen 19 Strikeouts in einem Spiel einen neuen Liga-Rekord aufgestellt. Daher die Frage an euch, muss Trevor Bauer zurück in die MLB?
Erstmal Respekt an dich, Lukas, dass du, als ich zwischendurch auf dem Soundboard versehentlich Moment der Woche abgespielt habe, dass du trotzdem einfach so weitergemacht hast. Props an dich auf jeden Fall. Trevor Bauer, gute Frage, um vielleicht den einen oder anderen, der jetzt erstmal vielleicht mit dem Namen Trevor Bauer nichts anfangen kann, eben kurz up to date zu bringen. Trevor Bauer spielt nämlich seit 2022 nicht mehr in der MLB. April 2022 hat er nämlich eine 2 Jahre Suspendierung bekommen, insgesamt 324 Spiele, ist die längste Strafe und die hat er bekommen wegen des Vorwurfs zur häuslichen Gewalt, sexuellen Übergriff und Kindesmissbrauch. Hat dann eine Sperre, diese 324-Spiele-Sperre bekommen nach Ermittlung der MLB. Bauer bestritt die Vorwürfe und legte dann Einspruch ein. Im Dezember 2022, also fast ein halbes, dreiviertel Jahr später, wurde dann die Sperre auf 194 Spiele reduziert. Und als er dann zurückkam, haben die Dodgers auf ihn verzichtet. Er wurde Free Agent. Keiner hat ihn unter Vertrag genommen und hat, wie gesagt, seitdem kein Spiel in der MLB gespielt. Er ist nie schuldig gesprochen. Mehrere Zivilklagen sind außergerichtlich beigelegt worden. Und eine Frau, die den Vorwurf gegen ihn erhob, wurde später schuldig gesprochen, Bauer erpresst zu haben. Das, um vielleicht die Person Trevor Bauer einmal kurz einzusortieren, was dahinter steckt. Und dann gebe ich erstmal die Frage von Lukas weiter, erstmal bevor ich auch antworte. Trevor Bauer, 19 Strikeouts in einem Spiel, liefert in der mexikanischen Liga gerade sehr, sehr stark ab. Ist er ein Typ, um zurückzukommen in die MLB?
Also, wenn es nach mir geht, auf jeden Fall. Ich muss gestehen, ich bin kleiner, großer Trevor Bauer-Fan. Nach der Anschuldigung war ich natürlich erstmal schockiert. Für mich gilt aber die Unschuldsvermutung und es wurde nichts bewiesen. Eher im Gegenteil eigentlich. Es wurde bewiesen, dass die Frauen ihn erpresst haben. Und er zeigt seitdem einfach sehr, sehr starke Performances, egal wo er spielt. Und er hat ja sogar gesagt, dass er zum League Minimum spielen würde. Also, dass er quasi das geringste Gehalt möglich quasi würde er sogar nehmen, um wieder bei einem Major League Verein spielen zu dürfen. Das heißt, du kriegst einen super Arm, der nicht mal wirklich was kosten würde. Und das könnten sehr, sehr viele Teams aktuell gebrauchen. Der könnte sehr, sehr vielen Teams auf jeden Fall helfen. Und auch seine Mitspieler sagen ja sehr oft, dass er zur positiven Atmosphäre im Clubhouse beiträgt. Und letzter Punkt von mir. Ich weiß nicht, ob ihr die Vlogs von ihm kennt, aber der macht einfach Baseball-Content, der echt Spaß macht zu gucken. Und das ist für mich auch eine Sache, der belebt dieses ganze Thema Baseball irgendwie so ein bisschen. Ich meine, viele beschweren sich, die sich mit Baseball nicht auseinandersetzen, dass der Sport irgendwie langweilig ist. Und Trevor Bauer geht da genau entgegen, macht einfach guten Content und ist einfach eine Bereicherung für jede Liga. Aktuell in Mexiko und für mich auch sehr, sehr gerne wieder in der MLB.
Dreifacher Unterstrich unter das, was du jetzt zuletzt gesagt hast. Also, das sehe ich genauso, einfach ein cooler Typ, der auch eine starke Persönlichkeit hat und es macht einfach Spaß, ihm zuzugucken. Und du hast es gerade schon gesagt, er würde zum League Minimum spielen. Ich habe da voll den Lifehack, der ist mir gerade gekommen, und zwar Trevor Bauer zu den Chicago White Sox.
Ich wollte es auch gleich sagen.
Nein.
Nee, aber also einfach krass, was der abliefert und generell seine Haltung zu dem Ganzen. Also, ne, wenn du als einer der besten Pitcher der Welt, wenn nicht sogar der beste aktuell, da Otani nicht pitchen darf, da sowas sagst du, dass du einfach nur spielen willst und einfach nur Spaß am Game haben willst, egal für welches Geld letztendlich. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Videos aus der mexikanischen Liga gesehen habt. Er callt ja quasi einfach, was er wirft. Ne? Er sagt einfach irgendwie steht auf dem Mount und sagt ganz laut, ja, der nächste wird jetzt ein Slider. Der Batter hört das und weiß, dass ein Slider kommt letztendlich und schwingt trotzdem daneben. So.
Das ist einfach krass. Das ist unfassbarer Content. Auch das, was er in Japan gemacht hat. Ich meine, in Japan, Mexiko ist jetzt ja nicht die erste Station. Auch in Japan hat er halt schon performt. Ja, und also guckt euch die Videos an, es ist wirklich eine Riesenempfehlung. Das ist super. Auch was er bei Momentum, ist noch sein zweiter Kanal quasi irgendwie. Auch da sehr, sehr guter Baseball-Content einfach.
Kevin, wünschst du dir Trevor Bauer zurück in die MLB? Ja oder nein?
Sportlich ja. Unschuldsvermutung gilt natürlich. Ist für mich jetzt auch unschuldig. Ich finde aber trotzdem, dass wenn sowas mal über eine Person gesagt wurde, hängt so ein bisschen was nach. Finde ich einfach.
Das stimmt.
Und da wird sich, also außergerichtlich wird das beigelegt. Alles klar, ich kann damit leben. Sportlich wird er sicherlich eine Bereicherung sein. Um nochmal kurz das von Lukas aufzugreifen, ich fände es zum Beispiel ganz spannend, wenn die White Sox sich so irgendwie auf die Baseball-Landkarte zurückbringen mit einem Trevor Bauer-Signing. Und dann kommen vielleicht auch mehr Leute, um Trevor Bauer einfach mal zu sehen. Aber eine Sache, eine kurze Sache möchte ich noch sagen. Wenn man jetzt die Sperren sieht, die Sperre, die Trevor Bauer bekommen hat, im Vergleich zu den Gambling-Sperren, über die wir vor ein paar Wochen gesprochen haben, finde ich weiterhin, dass das Verhältnis von Gambling-Sperren zu anderem Fehlverhalten absolut nicht gegeben ist. Also daran habe ich mich so ein bisschen festgenagt. Ich weiß, das ist so mein Thema, aber naja, also für den Vorwurf zur häuslichen Gewalt, sexuellen Übergriffen und Kindesmissbrauch wird man für 324 Spiele gesperrt und für Gamblen auf die eigenen Spiele oder noch nicht mal die eigenen Spiele wird man mitunter, je nachdem, wie stark man es betreibt, lebenslang gesperrt. Wow.
Das ist tatsächlich ein guter Punkt auf jeden Fall. Und ja. Es bleibt, denke ich, abzuwarten, ob er die Chance bekommt. Sportlich auf jeden Fall überzeugt er. Nur ist es wahrscheinlich die Frage, welches Team traut sich wahrscheinlich letzten Endes, die Person Trevor Bauer unter Vertrag zu nehmen. Weil letzten Endes, wie gesagt, Unschuldsvermutung. Und letzten Endes, es bleibt irgendwie trotzdem natürlich an einem hängen. Von daher wird das jetzt spannend zu beobachten sein, wie das Ganze weitergeht. Auf jeden Fall wissen wir, Trevor Bauer wird nicht Pitcher beim All-Star-Game werden. Dafür dürfen wir uns jetzt mal dran versuchen, welche Pitcher wir denn eigentlich... Eine mexikanische, da auf jeden Fall. Aber wir dürfen uns jetzt mal überlegen, welche Pitcher würden wir eigentlich ins All-Star-Game mit reinnehmen wollen? Und vielleicht grundsätzlich erstmal die Frage klären, wie setzen sich eigentlich generell die Teams fürs All-Star-Game zusammen? Kevin und ich, wir hatten ja letzte Woche unsere Feldspieler schon mal festgelegt, wen wir wählen würden, was ja zu der einen oder anderen Diskussion geführt hatte. Ja, die All-Star-Game-Starters, das ist letzten Endes das Fan-Vote mit Ausnahme der Pitcher. Denn die Pitcher und die Reservespieler, die werden dann von Spielern und von dem Commissioner-Büro ausgewählt. Und wer managt letzten Endes eigentlich die Teams? Wer stellt die Lineups auf? Das sind immer die Vorjahresmanager der World Series. Also Lou Wall für die National League und Bruce Bochy für die American League. Und wollen wir mal sonst direkt mit der American League starten, mit unserem Starting Pitcher. Und wir haben uns einfach mal festgelegt, dass wir insgesamt 3 Starting Pitcher nominieren und einen Closer nominieren. Und ich würde einfach mal mit meinem Starting Pitcher starten, mit meiner ersten Wahl. Tanner Hook von den Boston Red Sox ist mit einem 2,15er ERA aktuell derjenige in der American League mit dem besten Wert, ließ insgesamt gerade mal 2 Home Runs in 103 Innings zu. Und das ist schon echt krass. Hat ein Complete Game mit einem Shutout. Also für mich Tanner Hook auf jeden Fall mit dabei. Die zweite Person könnte vielleicht für den einen oder anderen und vielleicht auch für euch die erste Überraschung werden. Das ist nämlich für mich Ronald Blanco von den Houston Astros. Und vor der Saison war es wirklich fast für die wenigsten dieser Name ein Begriff. Kam letzten Endes wirklich erst durch Verletzung in die Rotation mit rein. In seinem ersten Spiel dann direkt einen No-Hitter abgeliefert und im zweiten fast direkt noch einen zweiten hinterher, was ja schon irgendwie geisteskrank ist. Und dass er kein One-Hit-Wonder ist, beweist eigentlich auch seine Zahlen. ERA von 2,34, ist damit Vierter in der American League, hat einen WHIP von 0,97, fünftbester Wert. Und vielleicht sagt jetzt der ein oder andere, Skubal hat eigentlich die besseren Stats, aber für mich Blanco allein durch den No-Hitter und das letzten Endes, oder wo er hergekommen ist, ist für mich das Zünglein an der Waage gewesen. Deswegen möchte ich ganz gerne Ronald Blanco beim All-Star-Game sehen, genauso wie vielleicht die nächste Überraschung. Wir haben gerade über die Chicago White Sox gesprochen und da sind natürlich 2 Spiele häufiger genannt worden. Und deswegen Garrett Crochet von den Chicago White Sox möchte ich mit dabei haben. 130 Strikeouts. Krank. Erster Platz in der American League. In 9 Innings hat er, wenn man es hochrechnen würde, 12,4 Strikeouts. Das ist auch erst oder der beste Wert in der American League. Sein ERA ist bei 3,05, ist 11. Platz, immer noch ein sehr, sehr guter Wert für die Chicago White Sox und ein WHIP von 0,94, geteilter 2. Platz. Und ja, mein Closer, wer holt den Sieg für die American League? Wem würde ich da auf den Mount schicken? Das ist für mich Emmanuel Clase von den Cleveland Guardians. Und 25 Saves hat er insgesamt. Das ist der beste Wert in der American League. In 39 Spielen ERA von 0,70, ein WHIP von 0,65. Also wie gesagt, wenn die American League sich den Sieg sichern will, dann bitte Clase auf den Mount bringen. Das waren meine Pitcher. vielleicht die ein oder andere Kontroverse, die ein oder anderen Pitcher, worüber man diskutieren kann. Aber ich will mal von euch wissen, oder von dir, Kevin, wen willst du mitnehmen ins All-Star-Game?
Bei mir sieht es relativ ähnlich aus. Also ich habe auch als Starting-Pitcher Tanner Hook und Ronald Blanco. Allerdings unterscheiden wir uns bei Herrn Crochet. Ich hab Seth Lugo mit reingenommen aus Kansas. 110 Innings pitched, also ein toller Workload, finde ich, ist auch immer ganz wichtig bei der fragilen Position des Pitchers. Spielt die beste Saison seiner Karriere, ist seit 8 Jahren in der MLB. Wir haben gesagt, wir wollen den Royals mehr Liebe schenken. Das wäre so, darum steht er auf meiner Agenda und hat ein ERA von 2,29, also eine super starke Saison und da finde ich, der hat das All-Star-Voting definitiv verdient. Und als Closer gehe ich nach Oakland zu den Ace und würde Mason Miller nominieren. Du fragst ja immer nach Action, Niklas, das ist ja immer das, was du sehen willst und Mason Miller hat eine Bazooka in der Schulter. Ich habe mal geguckt, der hat ein Fastball-Average von 100,8 mph. Also da knallt was auf dich zu am Ende des Spiels. Eine Average. Da weißt du, was passiert.
Aber. Ich will meinen Closer, der soll mir nicht mehr viel Action bringen. Mein Closer soll mir den Sieg bringen. Und wie viel Saves hat bisher Mason Miller geholt? Emmanuel Clays 25. Mason Miller 11 weniger, 14. Ich brauche ja, jemanden...
Ich muss aber dazu sagen, ich finde, die Saves kann man ja nur zum Teil vergleichen, weil wenn dich dein ganzes Team nicht in eine Saving-Situation bringt, dann kannst du auch nicht so oft saven wie jemand, der oft in diesen Situationen ist.
Na.
True.
Touché.
Ich bin enttäuscht von euch. Clays, der kommt auf Mount, der holt den Sieg für die American League. Gehen wir mal weiter. André, ich will da gar nicht drüber weiter diskutieren, ich bleibe bei meinem Tipp. Also deswegen, André, wen nimmst du mit zum All-Star-Game?
Ich nehme auch Tanner Hook mit auf jeden Fall, haben wir gerade schon drüber geredet, Ronald Blanco haben wir auch drüber geredet. Für mich ist es dann nicht Seth Lugo oder Gary Crochet, für mich ist dann Tarek Skubal von den Tigers, spielt eine super Saison, hat 112 Ks, ist aktuell Dritter in der Liga. Und ich muss sagen, für mich persönlich, der hat auch einfach einen coolen Pitching-Style. Also ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal ein Spiel von ihm angeguckt habt, aber das macht Spaß auf jeden Fall. Und als Closer habe ich dann auch Mason Miller. Ich habe den ehrlich gesagt nicht so richtig kommen sehen am Anfang der Saison. Der hat aber einfach eine absolute Wucht im Arm. Und wenn man sich At-Bats von ihm anguckt gegen Judge, gegen Otani, gegen Freeman, gegen Soto, gegen, keine Ahnung, die Liste könnte endlos weitergehen. Der geht da ran mit einer Ruhe und Gelassenheit und haut den einfach dreimal 101 um die Ohren und sagt einfach nur sit down, boy. So, und das, deswegen ist er für mich vor Glaze, ehrlich gesagt.
Lukas, schließt die American League für uns.
Ich schließe gerne die American League. Ich fange einfach mal von hinten an, oder? Einfach mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Also Mason Miller, deswegen fange ich von hinten an. Du hast gerade gesagt, krasser Typ und deswegen auch mein Closer. So, die drei Pitcher, die ich mitnehme. Seth Lugo, haben wir schon drüber gesprochen. 10 Wins, 2 Losses, 110 Innings pitched. Also da auch schon gut was reingebracht in die Saison, gut was zu bewerten und hat einfach weiterhin geile Statistiken. Genauso ein geiler Typ ist Ronald Blanco. Also ich erinnere mich noch, Niklas, dass wir die Diskussion hatten, nachdem er seinen No-Hitter hatte. Und da waren wir beide, glaube ich, so ein bisschen so, ja, geile Story auf jeden Fall, aber mal schauen, was er so die Saison noch bringt. Er hat uns auf jeden Fall, uns beide, denke ich, auf jeden Fall überrascht und wahrscheinlich auch die ganze Baseball-Welt mit der geilen Performance so far. Und an drei, ja, ich hätte vielleicht auch Tanner Hook mitnehmen können, habe mich aber für Corbin Burnes entschieden. Hat auch ganz gute Statistiken, 2,35 ERA, 8-3 Record, 99 Inning pitched. Und Fun Fact, kein Hit by Pitch, also er hat keinen Batter abgeworfen. Das finde ich gut, deswegen nehme ich ihn mit.
Dann heißt es aber, Lukas, du bist der Einzige von uns, der Tanner Hook nicht einladen würde ins All-Star-Game. Was spricht für dich gegen Tanner Hook?
Ja, nicht spricht gegen ihn. Er hat eine geile Saison geliefert, aber Corbin Burns hat kein Bett abgeworfen. Also was willst du mehr?
Wenn das die Begründung ist, also dann wollen wir mal schnell in die National League rübergehen, würde ich sagen. Und da darfst du auch direkt wieder starten, Lukas. Roll mal die National League auf.
Ich starte gerne. Und zwar habe ich in meinen drei Starting-Pitchern zwei Phillies, wie soll es auch anders sein. Und zwar zum einen Ranger Suarez, 10-2 Rekord, also unglaubliche Saison, 2,01 ERA, 0,93 WHIP. Also der ist gerade auch in aller Munde, spielt eine super Saison, der Typ. Dann nehme ich Paul Skeens mit in seiner Debütsaison, schlägt sich auch super und genau, hat glaube ich auch 100 Meilen auch knapp drüber und von daher ebenfalls ein geiler Pitcher und der ist sogar noch jung, also das bringt jetzt natürlich nichts fürs All-Star-Game, aber hat auf jeden Fall auch noch Potenzial, noch ein viel geilerer Pitcher zu werden in der Zukunft. Und dann würde ich mitnehmen Zach Wheeler, 2,73 ERA, 107 Strikeouts. Und als Closer nehme ich Ryan Helsley mit 27 Saves aus 28 Save-Möglichkeiten. Und ja, gerade haben wir noch gegen die Saves argumentiert, aber hier glaube ich.
Mache ich auch gleich.
Muss man auch rein dabei haben.
Moment. Mein Argument wurde mir gerade in der American League um die Ohren gepfeffert und hier begründet ihr eure Entscheidung auf die Saves?
Ja.
Nein.
Wait, what? Das möchte ich eigentlich ganz gerne sehr genau erklärt bekommen von euch, wie da auf einmal der Sinneswandel in der National League bei euch folgt.
Ja, du brauchst da ein bisschen Abwechslung in so einem All-Star-Game, ne? Ein Closer, der auf Saves geht und einer, der irgendwie dir richtig was um die Ohren haut. Wäre langweilig, wenn du zwei quasi gleiche Leute in den Teams hast.
Du brauchst immer einen Good Cop und einen Bad Cop. Ja. Das ist einfach so.
Und wer ist jetzt der Good Cop und wer ist der Bad Cop?
Ich würde sagen, der Good Cop ist Halsey, weil der macht die Dinge auf jeden Fall dingfest und Mason Miller ist der Bad Cop, der dir ordentlich was um die Ohren wirft.
Der genau ist also so. der Bad Guy. Also,
so, okay. Soll ich das direkt mit meiner Liste weitermachen?
Übernimm gerne, ja.
Okay, weil da habe ich nämlich auch Halsey als Closer, ich wollte gerade Catcher sagen. Ja, hat Lukas schon alles zu gesagt. Ranger Suarez habe ich auch mitgenommen, spielt einfach eine sehr, sehr gute Saison. Dann habe ich noch Tyler Glasnow, hat 135 Ks und einen 0,89er Whip, spielt auch eine fantastische Saison. Leider ein Dodger, das ist mir ein bisschen Dorn im Auge, aber was soll's. Und als alles dritten richtig. Starting Pitcher habe ich dann noch überraschenderweise Shota Imanaga. Der hat aktuell zwar ein ERA von 2,98, und ist die letzten Starts nicht so on fleek gewesen, aber er hat seinen ersten Monat in der MLB mit einem 0,98er ERA beendet. Steht 7-2 Win-Losses und 81 Ks stehen 12 Walks entgegen. Also ja, ein Herz für Shota auf jeden Fall.
Das ist tatsächlich wohl so eine kleine Überraschung, würde ich sagen, weil jetzt so in den letzten Spielen hat er sein All-Star-Voting, glaube ich, so ein bisschen vom Bus gefahren, würde ich jetzt einfach mal so sagen.
Und ja, das mag sein, aber der hat so vorgelegt, dass das trübt das in keinster Weise.
Vielleicht nochmal spannend, wenn er vorm All-Star-Game, was ja eh in 2 Wochen ist, wird er vielleicht maximal noch 2 Spiele, vielleicht ein Spiel noch spielen. Mal gucken, wie da seine Outings werden. Und ob er sich dadurch dann vielleicht ein All-Star-Game noch wieder berechtigt zu oder ob er ein Kandidat für die Chicago White Sox wird.
Also er pitcht heute um 21.45 Uhr, falls unsere Folge vorher rauskommt, Leute einschalten. Das, da werdet ihr sehen, dass ich recht habe.
Als hätte ich es gewusst, dass er heute auf dem Mount steht. Aber ich würde gerne von dir, Kevin, wissen wollen, wen du mitnimmst.
Als Starting Pitcher nichts Unbekanntes, Ranger Suarez, Tyler Glasnow und Paul Skeens. Zu allem wurde quasi schon alles gesagt. Ich finde, Paul Skeens sticht da noch so ein bisschen raus. Zum einen, weil er ja gerade in seinem Rookie-Jahr ist und zum anderen, weil er so ein bisschen die Bilderbuchkarriere eines Pitchers, also schöner kann man sich das nicht malen. Ne? Der hat vor einem Jahr die College World Series mit LSU gewonnen, kommt ein Jahr später in die MLB und dominiert weiter, als wäre er am College. Ja. Perfekt. Dazu noch mit Livy Dunn, ein richtiges Red Carpet Paar. Was will man mehr bei einem All-Star-Game?
Erzähl weiter, Kevin.
Ja, was will man mehr bei einem All-Star-Game? Es gibt auch die Red Carpet Show davor. Die sind einfach für mich prädestiniert, da aufzutreten. Und ich habe, glaube ich, wenn ich schon ein bisschen spoilern darf, den einzig wahren Closer in der National League genommen. Und zwar Robert Suarez von den San Diego Padres. Jetzt komme ich nochmal
mit. Von welchem Team auch sonst?
Ja, ich hätte noch einen anderen gehabt, aber.
Von den Padres, ja.
Nicht von den Padres, sondern.
Vom AAA-Team.
Genau. Aber wollen wir jetzt mal ernst bleiben, weil Robert Suarez quasi in jeder Statistik der beste Closer der National League ist. Und darum finde ich es ziemlich verwundernswert, dass nur aufgrund Lage der Anzahl der Saves Ryan Helsley genommen wurde, weil ich kann mal in die Statistiken gehen. Robert Suarez hat einen WHIP von 0,79, Helsley von 1,25. Ein ERA hat Helsley von 2,75, Robert Suarez von 1,09. Was wollen wir denn von einem Closer? Dass er keine Runs zulässt, beziehungsweise keine Punkte zulässt, dann haben wir bei Ryan Helsley 13 Runs, Robert Suarez 5. Welche sind dann die Frage, die ich mir jetzt am Ende stelle, welche Situation saved Ryan Helsley denn? Wenn man mit 9 Punkten oder mehr führt, die saved er dann oder in welchen Situationen kommt er rein? Also ich finde die Anzahl der Saves ist bemerkenswert, weil er anscheinend auch in sehr vielen Saving-Situationen kommt, also 28 von 29, super. Aber die Statistiken, die danach kommen, finde ich jetzt nicht so berauschend für einen Closer. Und ja, mach du ruhig mal weiter, Niklas. Und wenn du deinen Closer genannt hast, dann sage ich dir auch noch mal was dazu.
Also mich hast du, Kevin.
Umändern geht hier nicht mehr. Umändern geht hier nicht mehr. Aber ja, ich kann mich zumindest bei den Starting-Pitchern, kann ich mich erstmal nur euch weitestgehend anschließen, Paul Skenes. Ich bin ein Freund von Action und Paul Skenes gibt definitiv Action. Also der hat eingeschlagen wie seinen eigenen Pitches eigentlich. Tyler Glasnow, ein Dodger-Pitcher, muss auf jeden Fall mit dabei sein. Und das ist jetzt nicht nur Fanboy-Gerede, sondern er hat sich's einfach verdient. Strikeout-Maschine. Kevin hat's, beziehungsweise ich glaube André hat's gesagt, 135 Ks, stark. Muss auf jeden Fall mit dabei sein. Und ein Philly-Spieler hat es auch mehr als verdient, zumindest einer mitzukommen. Ranger Suarez ist mit dabei. Und beim Closer bin ich auch bei Helsley mit dabei von den Cardinals. Es tut mir leid, Kevin. Deine Argumente gerade für Suarez haben mich auch noch mal kurz nachdenken lassen. Aber er ist ein Padres-Spieler, also kann ich nicht mitnehmen. Tut mir leid.
Ja, mich hat das gewundert, dass du nicht Evan Phillips mitnimmst. Weil selbst den fand ich von den Statistiken her und von den Outings besser.
Ja, aber Leute. Trotzdem, nee. Nein.
Ich muss wirklich nochmal umschwenken. Ich würde auch hier den Robert Suarez von den Padres allein schon deswegen mitnehmen, weil ich dann zwei Suarez im Team hätte.
Hier ist ein neuer kleiner Padres-Fanboy geboren.
Wow.
Ladies and Gentlemen, welcome to Padres Podcast.
Ich bin nicht mal sauer, ich bin enttäuscht.
Ich bin auch sehr enttäuscht, wenn ich das mal sagen kann. Also, dass du einfach so hier auf dem Bus von Kevin aufspringst, auf dem Fanboy-Bus. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass wir bei der National League weitestgehend übereingestimmt haben, hier und da ein, zwei Abweichungen. Aber was ich auf jeden Fall kurios fand bei der National League, wenn wir jetzt einfach nach ERA gucken, 3 Phillies-Spieler auf den ersten 3 Plätzen. Das ist schon irgendwie krass.
In welchem Team auch sonst?
Ja, klar, Phillies sind gerade aktuell vom Rekord her das beste Team, aber ja klar, spielen natürlich auch wirklich sehr, sehr stark, aber wir haben es ja vorhin schon mal kurz gesagt, die Mets sind gerade auch heiß unterwegs. Also von daher haben wir sehr, sehr viel, worüber wir übers Wochenende schauen können. Und da kommen wir mal eigentlich auf unsere Serienempfehlungen und auch unsere Tipps, damit ich das Feld von hinten aufrollen kann. Als erste Serie haben wir einmal die Serie der Guardians sind bei den Royals zu Gast. Und da eigentlich dann die Frage, können sich die Guardians weiter absetzen oder können die Royals ärgern und Anschluss halten? Diese Serie geht heute Nacht schon los, sind insgesamt 4 Spiele. Kevin, was ist dein Tipp?
Split.
Lukas.
Gehe ich mit.
André, du bist, das müssen wir vielleicht noch kurz dazu sagen, du bist jetzt erst nochmal aus der Wertung raus. Wobei für mich wäre es ja gut, wenn wir dich jetzt mit reinnehmen in die Wertung. Nein, Spaß. Du wirst danach im All-Star-Game mit einsteigen. Aber trotzdem interessiert uns natürlich und auch der Community, was du für diese Serie tippst.
Ich sehe die Guardians ehrlich gesagt ein bisschen vorne. Ich sag da 3-1 für die Guardians.
Ich buche auch einen Split ein und Community ist gerade noch schon fleißig am Abstimmen. Und wie gesagt, das werden wir dann natürlich mit in die Wertung wieder einfließen lassen. Zweite Serie, die Minnesota Twins sind zu Gast bei den Seattle Mariners. Und das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Serie für beide. Denn je nachdem, wie die Serie der Guardians und Royals ausgeht, können die Twins entweder näher an die Guardians rücken oder sich von den Royals in der Wildcard absetzen. Und die Mariners wollen natürlich auch sich weiter absetzen in der American League West. Kevin, 3 Spiele jetzt in dem Fall.
2-1 für die Twins.
Lukas.
Kann ich kurz den Sweep haben?
Ihr dürft mich nicht aus dem Nichts auf einmal hier. Das ist immer schwierig.
Oh, du bist gar nicht vorbereitet. Okay, dann mache ich so. Ja, perfekt. Sweep für die Twins.
André.
Also Sweep finde ich ein Hot Take, aber ich gehe auf jeden Fall mit den Twins mit 2-1.
Ich bin der Einzige, der es mit den Mariners hält. 2-1 Mariners. Und damit werde ich mich über dich schleichen, Kevin. Ich sag's dir jetzt schon. Die nächste Serie, deine Cubs, André, sind bei den Brewers zu Gast. Und das ist jetzt eigentlich eine interessante Serie, weil wenn die Cubs diese Serie holen, dann zeigen die letzten Endes, dass weiter mit denen zu rechnen ist. Und wenn die Brewers natürlich gewinnen, kann man sich immer weiter absetzen und die Cubs so ein bisschen in einem noch deutlich größeren Slump schicken. Kevin.
Ich tippe 2-1 für die Brewers.
Lukas.
Ja, same.
André.
Also erstmal möchte ich sagen, dass mit den Cubs immer zu rechnen ist. Aber ich gehe leider mit 1-2 für die Brewers. Ich wäre sogar tendenziell aktuell, weil ich einfach salty bin, bereit zu sagen, dass die Brewers uns sweepen. Aber wir brauchen einen Win.
Ja, dann mach das doch.
Nein.
Nein. Ihnen geht's doch eh um nichts. Außerwertung.
Ich dachte gerade, du sagst, für die Cubs geht es um nichts. Es geht hier um alles.
Ja, für die auch nicht. Nee, apropos Wertung. Niklas, ich glaube, die Zuschauer möchten nochmal hören, wer gerade erster ist.
Nee,
Zuhörer
glaub ich,
natürlich.
Glaube ich nicht.
Das glaube ich tatsächlich auch nicht.
Achso, schade.
Nee. Denn die Zuschauer wollen nämlich wahrscheinlich jetzt irgendwann auch die Kopfhörer wieder auf die Aufladestation stecken, weil wir jetzt gute 70 Minuten wieder hier miteinander verbringen und es ist super heiß hier drin und wenn ich wahrscheinlich gleich aufstehe, wird der Stuhl mit mir zusammen aufstehen. Deswegen, wir müssen so langsam aber Ende zum Ende kommen. Und deswegen... Die Frage an euch habt ihr noch, bevor wir den Abspann hier mal eben aufsprechen. Irgendwelche Themen, die wir bisher noch hier komplett unterm Radar gelaufen sind? Alle schütteln den Kopf, deswegen, liebe Community, folgt uns auf Instagram, abonniert unseren WhatsApp-Channel und kommt auch super gerne in unseren Discord-Channel. Ich glaube, 110 haben wir mittlerweile schon dort. Mega cool, sich dort miteinander auszutauschen. Und natürlich, wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns auch über euer Feedback und positive Bewertung. Das pusht uns natürlich nach vorne. Ganz wichtig, geht auch in die heimischen Ballparks, wie zum Beispiel zu meinen Podcast-Partnern. Ich wollte schon sagen, gerade Kevin, aber du bist im Pott unterwegs. Lukas und André, was ist bei euch am Wochenende los?
Bei uns spielt am Wochenende die Bundesliga. Die Steelers spielen gegen die Bonn Capitals und ganz besonders am Sonntag haben wir Japan Community Day. Yasutomo Kobu, der früher bei den Bay Stars in Japan gespielt hat, ist inzwischen Fischer bei uns. Das ist richtig cool und ich muss sagen, wirklich der Japan Community Day, der macht richtig Spaß. Es ist sehr, sehr viel los im Ballpark, das Wetter soll gut werden, die Burger sind mega gut. Deswegen kommt rum, habt eine gute Zeit und wenn ihr das nicht schafft, guckt auch gerne im Livestream vorbei bei Steelers TV, das ist auch immer eine Empfehlung wert auf jeden Fall und ansonsten supportet Baseball, wo ihr nur könnt.
Und als Alternative, oder nicht nur als Alternative, sondern als Ergänzung daran, die U12-Europameisterschaft startet am 2.7. und geht bis zum 6.7. und wird in Paderborn ausgetragen. Die deutsche U12-Nationalmannschaft trifft in Gruppe A auf Tschechien, Frankreich und die Ukraine. In Gruppe B spielt Österreich, Italien, Litauen und Favorit Niederlande. Also nicht nur Fußball-Europameisterschaft gucken, sondern U12-Europameisterschaft in Paderborn. Und damit springe ich gleich direkt unter die Dusche, weil ich einfach klebe wie sonst was. Liebe Zuhörer, cool, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst uns gerne Feedback da, wie euch die Folge gefallen hat. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Haut rein, schaut Baseball. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Ciao.